zu einem zweiten Abschnitt in Kapitel 2 des Kolosserbriefes. In einem ersten Abschnitt hat er von seinem Ringen gesprochen, seinem Anliegen, dass es doch aufwärts kommen möchte in ihren Reihen. In den Versen 6 bis 15 ruft Paulus auf, Christus, ihrem Retter und Herrn, die Treue zu halten. Wir haben hier einige Aufrufe. Und der erste Aufruf lautet, wandelt in Christus. Macht Fortschritte, geht voran. Wie das aussieht, sagt er uns in den Versen 6 und 7. Wie ihr also Christus Jesus, den Herrn, annahmt, wandelt in ihm, als solche, die gewurzelt sind und die aufgebaut werden in ihm und gestärkt und gefestigt werden im Glauben, so wie ihr gelehrt wurdet, überfließend in demselben von Dank. Sie sollen in Christus wandeln, gehen. Wir gebrauchen dieses Wort selten heute, im Alltag wohl überhaupt nicht. Das Wort wandeln hat bei uns einen anderen Sinn, Veränderung. Hier ist an ein Gehen gedacht, ein Umhergehen nach dem Wort im Grundtext, aber es muss nicht immer in Kreisen geschehen, sondern einfach, es ist das Gehen oder das Leben, die Lebensweise von Tag zu Tag. In diesem Fall ist es ein geistliches Vorangehen. Und die Frage lautet, wie sollen sie nun in Christus wandeln oder vorangehen? Und die erste Antwort auf diese Frage lautet, wie ihr ihn annahmt. Sie nahmen also an, und zwar im Vertrauen auf die Botschaft. Sie hatten nicht eine eigene Botschaft ersonnen, mit der sie zu Gott kommen wollten. Sie hatten eine Botschaft angenommen, die von außen auf sie zukam. Aber sie waren nicht total fremd für ihr Wesen, sondern ihr Gewissen hatte dem Recht gegeben. Paulus sagt in 2. Korinther 4, wenn er predigt, auch bei Heiden, dann spricht er das Gewissen an, wo immer wir auf der Welt hinkommen, um von Jesus Zeugnis abzulegen. Da mag die Botschaft schon fremd sein im Allgemeinen, aber wir haben immer einen Freund im Innern unseres Zuhörers, einen Alliierten, einen Zeugen, der bereit ist oder der bereit sein darf, Ja zu sagen, zu nehmen, was wir sagen. Und sie hatten also mit Recht eine Botschaft angenommen, nicht nur irgendeine Lehre, sondern sie hatten sie für wahr gefunden und hatten sie im Vertrauen aufgenommen. In dieser Botschaft war Jesus Christus die Mitte gewesen. Und als sie sie aufnahmen, nahmen sie Jesus Christus selbst an. Paulus sagt, wie ihr Christus Jesus angenommen habt. Und diesen Christus Jesus hatten sie als Herrn angenommen. Vor Jahren bat mich unser Schwiegersohn, etwas zu prüfen. Er legte mir ein Heft vor, das er in seiner Arbeit mit der Jugend gebrauchte. Es handelt sich um die Arbeit der kanadischen Studentenmission, die auch unter Schüler arbeitete. Und da war eine Diskussion, eine Art Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Standpunkten, von zwei Gelehrten, zwei bekannten Theologen. Und der eine, diese Diskussion läuft schon seit Jahren im angelsächsischen Raum, das heißt genauer in den USA, in Nordamerika. Es ist die Frage, wie wird man eigentlich gerettet? Wird man gerettet nur durch den Glauben oder auch durch Glauben und Buße? Übrigens habe ich erfahren, dass in Basel diese Diskussion ziemlich warm geworden ist an dieser Stelle. Sie ist also auch hierzulande oder in Europa da. Was heißt es, durch den Glauben gerettet zu werden. Es gibt Kreise, die betonen, wenn man zu Jesus Christus kommt, kann man ihn nicht anders erleben als auch als Herrn. Der eine Theologe vertrat also die Ansicht, wenn man zu Jesus Christus findet, wird man gerettet in einem Minimum. Man bekommt Vergebung der Sünde durch den Glauben. Aber es kann vorkommen, dass man erst später Jesus Christus als Herrn erfährt. Nicht in einer starken, umwälzenden Erfahrung notwendigerweise, sondern es wird einem klar, dass Jesus Christus auch Herr sein muss. Er vertrat also eine zweistufige Lebenserfahrung. Der andere Theologe sagte, nein, das gehört zum Christsein. Was sagt die Schrift? Beide wollten übrigens schriftgemäß sein. Aber da sehen wir wieder, dass es nicht immer so einfach ist. Wir haben uns an etwas gewöhnt und es scheint für uns plausibel und schriftgemäß zu sein. Und dann müssen wir immer wieder fragen, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Solche Gegenüberstellungen oder Auseinandersetzungen können uns ein Anreiz sein, noch einmal hinzuhören, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Jesus Christus machte deutlich, übrigens, das ist ein Schwerpunkt der Botschaft von John MacArthur gewesen, gerade dieser Aspekt. Wenn man Jesus Christus als Herrn oder beziehungsweise als Erlöser annehmen wird, dann muss man bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Opposition. Seine Sendung wird in verschiedenen Erdteilen gehört und die findet, eine solche Botschaft findet Anklang in Gegenden, wo man weiß, was es heißt, Christ zu werden. Arabischen Ländern zum Beispiel. Da mag man sagen, man glaubt an Jesus und zunächst nimmt man einem das nicht notwendigerweise übel. Aber sobald man den Taufschritt tut und das jetzt radikal deutlich wird, ich stehe auf für Leben und Tod zu Jesus Christus, dann kann man des Todes schuldig werden. Das heißt, in jenen Ländern ist klar, wenn man Jesus Christus, an Jesus Christus glaubt, dann ist das eine Sache von ganzem Herzen. Was manchen Theologen nicht klar ist, das ist, was Sünde ist. Wovon werden wir denn gerettet, wenn wir zu Jesus kommen? Wo begann die Sünde? Sie begann mit einer Auflehnung gegen Gott. Und was meinen wir? Können wir dann wirklich von Gott erwarten, dass wir Vergebung für unsere Auflehnung bekommen, ohne sie aufzugeben? Es geht nicht. Ich denke, manch einer, der sich theologisch ausgebildet ist, hat nicht alles durchdacht. Das passiert immer wieder. Herr zu sagen zu Jesus Christus, heißt nicht nur eine Vokabel über die Lippen zu bringen, sondern heißt, ihn als Herrn anzuerkennen. Das mag in dem Maße, wie man es tut, nicht so tief sein, wie man es später erkennt, was das alles mit sich bringt. Aber auf jeden Fall, so wie ich zu Jesus komme, so muss ich ganz zu ihm kommen. Nicht von halbem Herzen. Wer in die Ehe geht, der muss sagen, das Mädchen hat mein ganzes Herz. Nicht 50% dieses Mädchen, dann 50% noch ein oder zwei andere. Sobald das Mädchen das erfährt, ist es aus. Wenn man zu Jesus kommt, dann erwartet er, dass er unser ganzes Herz hat, so wie wir dann verfasst sind, so wie wir dann veranlagt sind. Wir kommen zu ihm, so wie wir sind. Und diese hatten Jesus Christus angenommen und gleichzeitig als Herrn. Sie waren bereit, ganz für ihn dazustehen. Jesus Christus trägt diese üblichen drei Bezeichnungen. Jesus, der Name, der ihm vor der Geburt gegeben wurde, bedeutet Jahwe rettet, der ewige Ich Bin, ist Retter. Christus ist der messianische Titel, bedeutet der Gesalbte, und das spricht von seiner dass er verheißen war, als Retter der Welt in die Welt zu kommen. Und Herr bringt zum Ausdruck, dass er der Gott ist, der Fleisch, Mensch geworden ist. Herr übersetzt ein griechisches Wort, Kyrios, und Kyrios übersetzt ein hebräisches Wort, Adonai bzw. Adoni, und dies ist ein Name für Gott. Nicht nur ein Name für oder ein Titel für einen Menschen. Wir treffen dieses Wort immer wieder an als eine Bezeichnung für Gott. Und wenn es für Jesus Christus gebraucht wird, dieses Wort, dann denken wir nicht nur daran, dass er höflich anzusprechen ist, wie wir Herr sowieso sagen, sondern dass er der lebendige Gott ist, der unser Erlöser geworden ist. Kein geringerer als Gott selbst ist unser Erlöser geworden. Wie ihr also annahmt den Jesus Christus, den Herrn, den haben sie angenommen. Mit diesem Annehmen ließen sie das, worauf sie bis dahin vertraut hatten, zurück. Und so soll jetzt auch die Nachfolge Jesu aussehen, sagt Paulus. So vertraut weiter auf die Botschaft, vertraut auf Jesus, die Mitte der Botschaft, vertraut auf den von Gott verordneten Retter und Herrn und lasst jede andere Hilfe zurück, kehrt ihr den Rücken. So lebt man als Christ. So wie man sich bekehrte, so lebt man als Christ. Ich habe einmal eine Sammlung gemacht von Ausdrücken, die gebraucht werden für das Christwerden. Übrigens, wir kannten einen Mitarbeiter, als wir noch in Holland arbeiten, den lernten wir schon in Kanada dienen und kennen. Und er erzählte uns, dass er einmal in einer Evangelisation Abend für Abend verschiedene Ausdrücke gebraucht hatte aus der Schrift für Bekehrung. In Johannes 3 zum Beispiel lesen wir, dass so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte, so wird der Sohn Gottes erhöht werden, der Christus, damit alle, die auf ihn schauen, auf ihn glauben, an ihn glauben, nicht verloren gehen. In der Wüste schauten sie zur Schlange hin. Und dann sprach er von diesem Schauen. An einem Abend sprach er vom Glauben, an einem anderen Abend vom Aufnehmen Jesu. So viel in Aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden und so weiter. Tut Buße, sagt Petrus. Es gibt also eine Anzahl von solchen Ausdrücken. Mit einmal kam, nach einigen Tagen kam eine Frau zu ihm ganz verlegen und sagte, jetzt haben sie an einem Abend gesagt, so wird man Christ, und an einem Abend so, wie soll man jetzt Christ werden? Ja. Die hatte das nicht mitbekommen, dass das nur verschiedene Seiten desselben Schrittes waren. Es ist gut, wenn wir das einmal von verschiedenen Seiten gesagt hören. Dem einen fällt dieses eher ein, dem anderen geht das andere mehr ein. Vor Jahren zogen ein Freund und ich mit Büchern durch das Land, von Haus zu Haus, in der ländlichen Gegend unserer Provinz und wollten so dem Herrn dienen. Und an einem Abend trafen wir zwei Schwestern an, die gerade ein oder zwei Wochen Kinderevangelisation hinter sich hatten und hatten dann jetzt ein Abschiedsprogramm, wozu die Eltern eingeladen waren. Eine sehr gute evangelistische Gelegenheit. Und an diesem Abend hörten wir von einem jungen Mann, der am Sterben war, lutherischer Prägung. Aber es war einige Entfernung weg. Und wir fragten uns, sollen wir dahin fahren? Und wir sagten, ja, das tun wir. Und so zogen wir los. Wir hatten eine Kutsche mit Pferden. Und dann sind wir gefahren in die Nacht, kamen schließlich dort an, etwas zaghaft klopften wir an, wir wurden reingelassen, wir stellten uns vor, kamen in das Zimmer, wo der junge Mann lag bzw. im Bett saß und fingen ein Gespräch an. Und es war sehr schwer, nichts wollte eingehen. Ich versuchte den Weg des Heils ihm klar zu machen, aber er konnte es nicht fassen. Und dann betet man, dass der Herr einen leitet. Und tatsächlich, der Herr leitete mich zu Römer Kapitel 10, Vers 13. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und dann versuchte ich es mit diesem Ausdruck. Und das konnte er begreifen. Da fielen ihm die Schuppen von den Augen. Und das hat er dann auch getan. Und ich denke, es war etwa 2 Wochen später, ist er diesem Herrn begegnet, von Angesicht zu Angesicht. Also, es ist gut, dass die Schrift hier verschiedene Ausdrucksweisen gebraucht. Aber wie in welchen Ausdruck wir auch immer antreffen, eine Anzahl von diesen Ausdrücken ist geeignet, um uns zu zeigen, wie wir auch in Jesus Christus leben. Fangen wir im Glauben an, war das der Akzent? Unser Leben mit Christus ist ein Glaubensleben. War es mit dem Gebet, so war es bei mir. Ich sprach ein Gebet, ein ganz kurzes. Und das war meine Bekehrung. Was ist das Leben eines Christen? Luther sagt, ein Christ ist ein Betender. Das gehört zu seinem zentralen Beruf. Wir könnten andere Ausdrücke nehmen. Wie ihr ihn annahmt, nun, da müssen wir vorsichtig sein. Wir nehmen nicht Christus wieder an. Wir bekehren uns nicht in einem gewissen Sinne immer wieder, obwohl wir umkehren müssen von Sünden, die wir begangen haben. Aber so wie wir ihn annahmen, im Glauben, im Vertrauen auf die Botschaft, so haben wir Vertrauen zu leben. So soll jetzt die Nachfolge Jesu aussehen. Vertrauen auf das Wort, Vertrauen auf Jesus und so weiter. Und jetzt sagt Paulus weiter, als solche, die gewurzelt sind. Als solche, die gewurzelt sind, achten wir auf die Bedeutung des Gewurzeltseins. Wir haben diesen Gedanken auch in Epheser Kapitel 3. Ein Christ soll gewurzelt sein. Das ist mehr als nur gefestigt sein, dass man in den Boden hineingeht und dort verankert ist. Eine Wurzel ist etwas Lebendiges. In der Schule lernen die Kinder normalerweise etwas vom Wesen der Pflanze und von der Rolle der Wurzel, von der Rolle der Blätter und so weiter. Und die Wurzel ist zunächst etwas dicker, wo sie anfängt, wo sie die Fortsetzung des Stammes ist. Übrigens das griechische Wort, für solche, die es interessiert, Römer Kapitel 11, da spricht Paulus von der Wurzel. Das griechische Wort ist dasselbe für Wurzel und Stamm. Und er meint dort nicht nur die Wurzel, sondern den Stamm. Das ist natürlich, wenn wir die eine aus dem entwurzelte Pflanze betrachten, ist das ein Stängel gleichsam. Die Wurzel ist die Fortsetzung des Stammes unterhalb des Bodens. Aber diese Wurzel verzweigt sich bald, genau wie der Ast oder der Stamm sich verzweigt nach oben. Man könnte eine entwurzelte Pflanze umkippen und mit dem Stamm und den Blättern pflanzen. Und die würden dann die Wurzel werden. Und die Wurzeln würden die Zweige werden. Es geht. Können Sie mal versuchen. Die Wurzeln verzweigen sich und werden immer dünner, je mehr Zweige kommen. Und was ist die Aufgabe dieser winzigen Wurzelchen? Die Aufgabe ist, je mehr die Wurzel sich verfeinert, je mehr Möglichkeit hat die Pflanze, in Berührung zu kommen mit der Feuchtigkeit im Boden und so aufzunehmen, die Werte, die dort sind, in der Feuchtigkeit, und sie zu tragen aufwärts in die Pflanze hinein. Ein sehr schönes Bild für uns Christen. Unser Wesen, wir sind in Christus hineingepflanzt worden, hineingepfropft worden, gepflanzt. Und er ist unser Lebensboden. Und wir sollen verzweigt in sein Wesen hinein vorgehen und in Berührung kommen mit ihm an verschiedenen Stellen und so unseren Lebensinhalt beziehen von ihm. Die Schätze entdecken, die in ihm sind, die Lebensschätze, die zu unserem Wohl, zu unserem Lebenswohl dienen. Wie kenne ich Jesus? Könnten Sie eine Liste machen, als wen Sie ihn kennen? Sie sagen, er ist Ihr Retter. Gut, Retter. Herr, ja. Freund oder nur Befehlshaber? Ja, das sind Fragen. Ist er dein Lehrer? Was noch? Was Jesus uns sein will, das ist eine lange Liste. Und darin können wir wachsen. Wir erleben ihn in verschiedener Art und Form. Also, die Bedeutung dieser Wurzel ist einmal Ernährung und andererseits aber auch Festigkeit oder Sicherheit. Achten wir auch auf den Ort, in dem diese Pflanze verwurzelt ist. In ihm, in Christus, in keinem anderen. Wenn wir die Bibel lesen, und vielen Christen ist es klar geworden, dass das dazu gehört, aber an dieser Stelle habe ich etwas Mühe. Ich bin natürlich in vielen Gegenden gewesen, habe sehr verschiedene Christen angetroffen, und ich habe eine Zeit lang erlebt, dass viele Christen Fragen hatten. Das ist nicht immer so, aber ich hatte eine Zeit, wo mir viele Fragen gestellt wurden. Manchmal sind diese Fragen sehr wesentlich. In Studentenkreisen hat es sehr sinnvolle Fragen. Kommt ja jemand und sagt, ich hätte da eine Frage. So beginnt man normalerweise. Ja. Ich habe eine Frage. Gut, stellen Sie die. Aber einige Fragen, die von Christen kommen, verraten die Oberflächlichkeit ihres Bibellesens. Das ist gar nicht wichtig, dass man das weiß. Oder die Bibel sagt nichts, die gibt uns nie die Antwort. Aber irgendwie meinen sie, ein Bibellehrer, der würde es also doch wissen. Ja. Man hat fast den Eindruck, man würde von einem mehr erwarten als Gott. Ja. Gott hat es uns verheimlicht, aber der Herr Janssen, der dürfte es wahrscheinlich wissen. Da muss man zugeben, ich bin kein Prophet. Ich weiß nicht mehr als Gott. Da kommt eine Frage aus irgendeiner Ecke, das Merkwürdigste. Ja, warum das und wie ist es damit? Manches in der Bibel bleibt ein Geheimnis und das ist gut so. Einem Christen, das war in Trier, der Schwierigkeiten hatte, Intellektuelle, dem war eine Hilfe, dieser Satz. Wenn es einen Gott gibt, dann ist es logisch, wenn nicht alles logisch ist. Vollkommen. Es kann nicht anders sein. Ja. Sonst ist er kein Gott. Aber damit können wir leben, wenn wir das einmal so sagen, so hören. Wenn die Bibel nicht unbeantwortete Fragen hätte, dann könnten wir uns fragen, woher kommt sie denn? Wer hat sie denn geschrieben? Aber auch diese Seite verrät uns den übernatürlichen Ursprung der Schrift. Eines ist klar, nur in Jesus Christus haben wir Leben, in keinem anderen Namen, an keiner anderen Stelle. In seinem Tode und in seinem Leben. Wenn es heißt, in ihm sind sie gewurzelt, dann müssen wir Wert legen auf diese beiden Seiten unserer Beziehung zu Jesus Christus. Jesus Christus kam in die Welt, um zu sterben. Wir kamen auf die Welt, um zu leben, aber wir sterben. Er starb, aber er lebt. Und sein Tod wird zu unserem Tod, damit wir leben können. Aber auch sein Leben wird für uns gelebt. Sein Leben in mir durch den Heiligen Geist. Das zu lernen, darüber etwas zu lernen und es zu erleben, das bedeutet Wachstum. So wie wir Christus begegneten, so weitermachen. Achten wir auch auf den Zeitpunkt. In Vers 6 waren zwei Zeitpunkte angegeben. Wie ihr also Christus Jesus den Herrn annahmt, wandelt. Vergangenheitsform, Gegenwartsform. Das Annehmen ist als solches hinter uns. Es wiederholt sich nicht. Das Wandeln ist immer etwas Gegenwärtiges. Da leben wir existenziell in der Gegenwart. Und diese Gegenwart gilt es ernst zu nehmen. Die Vergangenheit gehört zum Gegenwart und auch die Zukunft. Aber in der Gegenwart wandeln wir mit dem Herrn. Jetzt glauben, jetzt schauen. Viel zu viele Christen bauen darauf, dass sie eine Bekehrung erlebten. Und sie vergessen, dass es um die heutige Beziehung zu Jesus geht. Wie steht es heute mit dir? Ist heute ein Beweis dafür, dass es ein Gestern gab? Oder baust du immer nur auf gestern und das Heute leugnet eigentlich, was du da von gestern sagst? Wenn du heute nicht so lebst, wie es bei deiner Annahme von Jesus war, dann hast du kein Recht, von einer Bekehrung zu sprechen. Sorge dafür, dass du heute in Ordnung mit Gott bist, dass du heute wahres Leben zum Ausdruck bringst. Sind, wir sollen jetzt in Christus gewurzelt sein, jetzt wachsen, jetzt zunehmen, jetzt Lebenselemente von ihm beziehen. Zusammenfassend, seid gewurzelt, haltet fest an ihm, seid gewurzelt in ihm, lasst euch von ihm festhalten, seid gewurzelt in seinem Wort, dieses Schriftwort, das wir vor uns haben, in dem das steht. Es ist Wort von ihm selbst und es ist Wort von seinem Boten Paulus. Und es war auch Wort des Epaphras, er hatte Wort Gottes weitergegeben. Also der Boten sind viele. Ein drittes, wandelt als solche, die aufgebaut werden in ihm. Aufgebaut spricht von Zunahme. Was heißt Zunahme? Woran nehmen wir zu? Wohin geht's? Epheser Kapitel 4. Gott hat der Gemeinde Diener gegeben, Diener am Wort, damit die Gemeinde dienen, zu dienen lernt. Und dieser Dienst führt dazu, dass die Gemeinde, jeder in der Gemeinde, alle individuell, dass jeder hinwächst zum vollen Maße des Christus. Vers 15, zu ihm hin, der das Haupt ist, dorthin wachsen wir. Die Gemeinde ist ein Bau, wie eine Pyramide, könnten wir sagen. Und die Spitze ist ein Stein, der ein Abbild ist von der ganzen Pyramide. Sie ist eine kleine Mini-Pyramide. In diesem Fall ist Christus das Haupt. Aber er ist auch der Grundstein. Er ist sowohl der Haupteckstein oben als das Fundament. Und dazwischen, zwischen Abbildung des Grundrisses und Fertigkeit oben, dazwischen bewegt sich die Gemeinde. Sie nimmt zu an Zahl und sie nimmt innerlich zu im Wachstum des Einzelnen. Und sie wächst hin zu ihm, von ihm, aus ihm, zu ihm hin. In seine Ähnlichkeit, die ganze Pyramide wird vollständig und Christus ähnlich. Christus ist das von Gott uns geschenkte Ebenbild, um über ihn Gott wieder ähnlich zu werden. Dazu wurden wir geschaffen und dazu werden wir neu geschaffen. Auferbaut zu werden in ihm heißt, Christus ähnlicher zu werden. Vergessen wir nie, wenn wir von Woche zu Woche arbeiten für den Herrn, uns treffen, verzetteln wir uns nie, wenn wir zusammenkommen zu Komiteesitzungen und so weiter, zu Gebetsgemeinschaften, zum Bibelstudium, zum Gottesdienst, zum Mahl des Herrn. Verlieren wir uns nicht in dem vielen des Gemeindelebens des Reiches Gottes, Mission, dass dieses alles eine organische Einheit ist und jeder Zweig, jede Bewegung, die wir da machen, alles, was wir tun, ein ganz bestimmtes Ziel, und es ist immer dasselbe Ziel. Warum sind Sie heute da? Weil wir Christus ähnlicher werden wollen. Dazu wurden diese Tage angerufen. Das mögen wir nicht bewusst, so bewusst vor Augen gehabt haben. Aber wir sollten es nicht vergessen, wir sollten uns immer wieder daran erinnern, damit wir nicht falsche Akzente legen, damit wir nicht auf die Seite irgendwo geschoben werden und falsch bauen. Bauen heißt, erbauen heißt, aufbauen heißt, hin zu Christus Ähnlichkeit geführt werden durch die verschiedenen Zweige von Gott verordneten Gemeindelebens. Viertens, als solche, die fest werden im Glauben, als solche, die fest werden im Glauben, Vers 7. Wie geschieht das? So wie ihr gelehrt wurdet. Auf die Liebe kommt es nicht an. Auf die Liebe, ja? Ist das so ein unbekanntes, eine unbekannte
Wort?
Nicht ganz. Wie bitte? Genau. Das heißt, genauso wird es gesagt. Und genauso ist es nicht. Es gibt keine Liebe ohne Lehre. Wie kann es nicht geben? Die Liebe kommt aus der Lehre. Übrigens, die Lehre ist nicht jetzt speziell das, was wir oft Lehre nennen. Die Lehre ist die mit Autorität weitergegebene Gottesbotschaft, Christusbotschaft. Und das kann in der Evangelisation geschehen. Das kann in einer Gebetsgemeinschaft geschehen, das kann von Mann zu Mann geschehen. So ist es, so soll es sein. Beide Aspekte. Übrigens, das hebräische Wort für Gesetz heißt nicht genau, was im Deutschen Gesetz heißt. Das Wort Torah ist mehr. Bei Gesetz denken wir an den Imperativ. So soll es sein. Das heißt, etwas ist nicht. Es soll aber noch so werden, ist ein zukunftsbezogenes Wort. Aber Gottes Wort, das heißt das Wort, das Gott gewählt hat, Torah, fängt mit der Gegenwart an, fängt mit dem Geschenk Gottes an, fängt mit dem Indikativ an, so ist es. 1. Mose ist nach der Heiligen Schrift einer der Gesetzbücher. Es ist Gesetztes. So hat Gott die Worte hingesetzt, hingestellt. Und so gehört es sich. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und diese Wörter bleiben da, wie er sie gesetzt hat. Das ist Gesetz, das ist Indikativ. So ist es und so soll es bleiben. Das muss gesagt werden mit Autorität. Und das ist Lehre. Das kann jeder von uns tun. Jeder Christ soll ein Lehrer sein, Hebräer 5. Aber dazu gibt es einige, die haben diesen Aspekt als besondere Gnadengabe. Und dann sprechen wir von Lehrern der Gemeinde, zu einigen Texten.
Hier heißt es, sie wurden gelehrt. Von wem? Nicht ganz klar. Auf jeden Fall von Epaphras. Vielleicht haben einige die Botschaft von Paulus gehört in Ephesus. Er hatte dort längere Zeit evangelisiert. Kolosse lag im Hinterland von Ephesus. Und es fuhren Geschäftsleute hin und her, auch aus diesem Teil in Phrygien. Und es kann gut sein, dass einige aus Kolosse dort gewesen waren während jener Zeit. Man meint, dass die Philemon dort zum Glauben gekommen, möglicherweise zum Glauben gekommen wäre. Wir wissen es nicht. Einige Ausleger meinen, Epaphras sei der Begründer der Gemeinde gewesen. Nun, einmal werden Gemeinden nicht gegründet im Neuen Testament, sie werden geboren. Und zum anderen, Epaphras war einer von mehreren Lehrern, der dort gewesen war. Er war nicht der Einzige. Also, so viel wissen wir, Epaphras ist einer, aber wer noch beteiligt war an der Weitergabe des Evangeliums in Kolosse, wissen wir nicht. Aber Wachstum ist abhängig von unserer Kenntnis des Wortes Gottes. Kein Wachstum ohne Zufuhr oder von Gottes Wort oder Begegnung mit Gottes Wort. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, und nur von diesem Wort. Geistlich, innerlich. Nur von Wort Gottes. Und dieses Manna genügt. Es soll uns nie verleiden, wenn wir nur Manna bekommen. Nicht wie die Israeliten. Auch wie das Manna dazumal, kann es auf verschiedene Art und Weise zubereitet werden. Und es schmeckt immer. Das eine Mal ist es mehr Fleisch, das andere Mal mehr Brot, das andere Mal mehr Wasser, das andere Mal mehr Milch. Es ist alles das, aber es ist ein Wort Gottes, immer dasselbe. Und wir haben immer genug daran und wir werden nie zu Ende kommen mit dem Reichtum des Wortes Gottes. Auf der letzten Station machte ich einen Spaziergang mit dem Leiter der Gemeinde. Und er stellte eine Frage. Das war eine der wesentlichsten Fragen, die ein Hirte eine Gemeinde stellen kann. Wie kann man anderen das Wort Gottes lieb machen? Das ist eine schwere Frage. In einem gewissen Sinne haben wir es nicht in der Hand. In einem anderen Sinne, wenn er meine Liebe zum Wort merkt, das steckt an. Einige von Ihnen kennen den Bruder, der bereits beim Herrn ist, Bruder Jesus. Wir waren in Eichstätten. Ich war sehr beeindruckt von seiner Art, seiner Fähigkeit, das Wort Gottes in einfacher Weise weiterzugeben, in klarer Weise. Auch beeindruckt von den Brüdern, die dort das Wort Gottes teilten. Einige von denen kannte ich schon seit einiger Zeit. Aber ich fragte mich, als ich so reflektierte, das sind Brüder, die im Leben stehen, die meisten von ihnen im Beruf. Und ich hatte es in meiner Erfahrung immer wieder mit Christen zu tun, die sich abhängig machten von einem Lehrer der Gemeinde. Und sie saßen da und wollten sich bedienen lassen und meinten dann, wieder durch eine Woche zu kommen. Das geht nicht. Und es ist sehr schwer, Christen dahin zu bringen, dass sie vom Wort leben und mit dem Wort leben. Sie meinen, sie haben nicht Zeit. Dann fragt mich Bruder Teves, wie kommt es, dass diese Brüder fähig sind, das Wort Gottes zu lehren, und sie sind noch im Beruf? Er hat mir nie eine richtige Antwort gegeben. Er sagte aber für sich persönlich, meine Bibelschule war die Gefangenschaft. Aber das war auch eine vielsagende Antwort. Ich denke nicht, dass die russischen Wächter Bruder Thewes ganz besonders freigestellt haben von der Arbeit, damit er seine Bibel studieren konnte. Gefangenschaft war Sklaverei. Und viele der Christen in der ersten Gemeinde waren Sklaven. Und es wurde erwartet, dass sie ihre Bibel kennenlernen. Das hat Bruder Thewes getan. Irgendwann werden wir Prioritäten zu setzen haben. Und was mir wichtig ist, das kommt dann an die erste Stelle. Irgendwann, und das erlebe ich auch immer wieder, ich bin viel auf Reisen. Und da will einem die Zeit verrinnen, durch die Finger laufen. Da muss man beten, Herr, gib mir Zeit zum Studieren. Gib mir Zeit zum Beten. Für dies und für das. Und das tut der Herr. Aber da muss ich offene Augen haben. Plötzlich merke ich, ach Herr, hier ist die Zeit jetzt. Jetzt muss ich das lassen, um dies zu tun. Ich muss agil sein, ja, beweglich. Damit ich mich jetzt hineinpasse in das Zeitschema meines Herrn. Nicht von mir aus. Ich kann planen, aber es geht alles durcheinander. Und ich habe auch gelernt zu beten, Herr, bestimme du meine Ablenkungen. Und hilf mir, mit denen zu leben, die du bestimmst. Das alles kann man. Es ist möglich, sich lehren zu lassen vom Heiligen Geist im Wort Gottes. Und es ist möglich, für jeden Christen voranzukommen. Es ist möglich, für jeden Christen stark zu werden im Wort Gottes. Sind wir gewurzelt in der Heiligen Schrift? Sind wir zu Hause in der Schrift? Lebt das Wort in mir. Es ist mein wiederholtes Gebet, dass ich voll sein möchte. Nicht nur vom Geist, von der Liebe, von der Güte Gottes und so weiter, von der Frucht des Geistes, sondern vom Wort Gottes. Johannes 15. Wenn meine Worte in euch verbleiben, Gott wohnen. Als solche, die fest werden im Glauben, so wie ihr gelehrt wurdet. Vertrauensvolles Lehren. Gestern haben Bruder Richard und ich ein längeres Gespräch gehabt. Und dann wurde ich doch mit etwas betroffen, als ich hörte, wie wichtig es ist, dass auch solchen, die Verantwortung tragen, gesagt werden muss, die Bibel stimmt. Nicht jedem Christen ist das noch klar, die Bibel ist Gottes Wort und es stimmt da in allen Ecken, an allen Stellen. Sie widerspricht sich nicht. Er erzählt, wie er hätte erfahren müssen, dass die Bibel sich nicht widersprechen. Er hatte Angst gehabt, es könnte sich bei näherem Hinschauen. Dieselbe Erfahrung habe ich gemacht, als ich vor der Aufgabe stand, schweren Aufgabe stand, als Hochschullehrer zu wirken. Und ich hatte eine bestimmte Frage vor mir, die musste geklärt werden, wenn ich vor Studenten stand. Und im Stillen, ich muss das zu meiner Schande sagen, fragte ich mich, wird die Schrift einer solchen mikroskopischen Forschung standhalten? Von wegen. Ich wurde zu Schande, nicht die Schrift. Und ich merkte, wie genau sie sich formuliert. Fest werden im Glauben in dieser Lehre. Nicht nur sich davon lehren lassen, sondern fest werden im Vertrauen. Jedes Wort Gottes stimmt. Und wir wollen das so stehen lassen. Überfließend von Dank. Partizip. Gott sei Dank für die Elberfelder Übersetzung, die sich leistete, diese Partizipien zu übersetzen. Es war manchmal schwer, sie zu lesen. Und an einigen Stellen muss man nicht gerade im Deutschen das Partizip mit einem Endwort, END-Wort übersetzen. Das ist klar. Aber ab und zu kommen wir nicht aus, auch nicht in der Altdeutschsprache im Deutschen. Wir brauchen diese Endwörter. Überfließend, laufend und so weiter. Überfließend von Dank, eine Gleichzeitigkeit wird zum Ausdruck gebracht. Bist du dankbar für das Wort, das dich getroffen hat? Ja? Es schmerzt vielleicht, aber überfließend mit Dank.
dankbar sein, während wir beten, das ist für Paulus wichtig, und dankbar sein, während wir das Wort Gottes lernen, während wir gelehrt werden darin. Im Glauben natürlich. Dank setzt Vertrauen voraus, sonst kann man nicht dankbar sein. Jetzt kommt der zweite Aufruf. Der erste Aufruf, wandelt in ihm. Der zweite Aufruf, keiner mache euch zum Raube. Und dieser Aufruf umfasst jetzt die weiteren Verse dieses Abschnittes, der bis zu Vers 15 geht. Also 8 bis 15 ist ein verhältnismäßig längerer Abschnitt als die Verse 6 bis 7, die den ersten Aufruf hatten. Jetzt kommt der zweite. Keiner mache euch zum Raub. Von wem? Von Jesus. Keiner stehle euch von ihm mit überzeugenden Worten, mit Worten, die überzeugen, zu überzeugen versuchen und auch oft überzeugen können. Ohne diesen ganzen Text jetzt schon zu lesen, achten wir zunächst auf den Aufruf selbst in Vers 8. Seht, dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raube macht durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung von Menschen, nach den elementaren Dingen der Welt und nicht nach Christus. Hier werden einige Elemente genannt. Die Verführung kommt nicht nur von einer Ecke. Wir müssen bereit sein, an mehreren Fronten zu gleicher Zeit zu kämpfen. Philosophie ist eine Front. Lehrerbetrug ist eine weitere Front. Überlieferung von Menschen ist noch eine Front. Nach den elementaren Dingen der Welt, das heißt, wir bleiben stehen bei Ursache und Wirkung. Beim Mechanischen. Viele Christen wollen so leben. Es ist viel einfacher. Gebot. Wenn ich dies tue, dann wird das da sein. Ich gehorche diesem Gebot, dann ist dies die Folge. Dann ist Gott zufrieden. Dann ist schon einmal etwas geschehen. Kann ich abhaken. Viel einfacher. Die Heilige Schrift spricht im Neuen Testament manchmal so. Das ist klar, das ist elementar, das ist fundamental, das ist grundlegend. Aber sie geht auch weiter und spricht manchmal sehr umfassend. Was ist ordentlich? Was heißt das, was sich geziemt? Könnten Sie das definieren? Wissen Sie, dass das dasselbe ist für jeden Christen auf der Welt? Und dass es keine Geschmackssache ist? Was heißt es, was immer wohl lautet? Philipper Kapitel 4, Vers 8, wohl. Lauten, Töne lauten. Wissen wir von 1. Korinther 14 her, dass jeder Ton seine eigene Bedeutung hat und es keinen Sozialismus der Töne gibt? Die können nicht eingeebnet werden. Was eine Katze tut, ist nicht ein Hund. Es sind verschiedene Töne. Und die Töne innerhalb einer Leiter, Tonleiter, haben jeweils eine eigene Bedeutung in sich und in Relation zu einem anderen. Der Hauptton ist das Fundament. Und jeder andere Ton im Verhältnis zum Hauptton hat seine Bedeutung, die zwei zusammen, entweder übereinander gestellt oder nebeneinander in Melodieform. Jedes hat seine Bedeutung. Das kann man nicht einfach so austauschen. Die Lautstärke ist verschieden und hat ihre Bedeutung. Die Wellenlänge eines Tones macht einen Unterschied. Ein Trommelton ist nicht dasselbe wie ein Flötenton, hat eine andere Wirkung. Gott hat die Schöpfung nach Gegenständen, in Gegenständen gebaut. Und jeder Gegenstand hat seine Bedeutung, seinen Platz. Und die sind nicht austauschbar. Ein Mann kann nicht durch eine Frau ausgetauscht werden. Nicht jeder Ton ist austauschbar, nicht jede Lautstärke. den Sozialismus der Materie oder des Materialen, des Finanziellen, den kannte man im Osten, den ökonomischen. Inzwischen bekamen wir hier einen viel radikaleren Sozialismus. Den Sozialismus, die Einebnung aller Werte. Alles ist gleich wert, gleichgültig und deshalb auch gleichgültig. So ist das Evangelium nicht. So ist nicht der Gott, der die Welt geschaffen hat und der uns sein Evangelium in Christus gegeben hat. Alles hat seine Bedeutung. Und wir werden einen Unterschied zu machen haben. Es gibt Fundament, dann wird darauf aufgebaut, hier dies, hier das. Das will gelernt werden. Und wenn wir die Heilige Schrift lernen, lesen, studieren, dann lernen wir sie nicht nur horizontal kennen, von Matthäus im Neuen Testament bis Offenbarung oder wenn wir die ganze Bibel nehmen von 1. Mose, die will gelesen werden, horizontal, linear. Aber sie will auch gelesen werden, aufbauend, mit einer Konkordanz. Was sagt die Bibel über Sünde? Die Bibel setzt voraus, dass die Christen das tun. Immer wieder gibt es solche Abschnitte, die uns zeigen, hier wird zusammengebaut aus verschiedenen Teilen der Heiligen Schrift. Jesus kann am Auferstehungstag zwei Jüngern deutlich machen, wie das im Alten Testament aussah über den Christus. Da geht er von einem Buch zum anderen und sammelt die verschiedenen Elemente, die mit diesem Ereignis zu tun hatten. Und stellt ihnen dieses Bild vor Augen und die staunen nur. Ja? Die Bibel will also ihrem Wesen gemäß erforscht werden, gelesen werden, das Elementar richtig erkannt und die Beziehung des Geistlichen zum Irdischen will erkannt werden. Wenn wir das können, wenn wir das tun, dann werden wir von dort her vor vielem bewahrt bleiben. Dann erkennen wir sofort, das ist jetzt abwegig. Und nicht nach Christus. Hier haben wir wieder die Mitte. Immer wieder treffen wir das so an. Das war ein ganzes Wort Gottes, steht dem Apostel vor Augen. Das Umfassende. Aber er verliert sich nicht im Ganzen. Er hat eine Mitte, von dem alles seine Bedeutung bezieht. Und diesen Christus stellt er immer wieder vor Augen und lenkt die Augen immer wieder, fixiert sie geradezu auf Jesus Christus. Nicht nach Christus. Wachstum, Lehre, Zusammenhalten, alles das muss Jesus Christus zur Mitte haben. Achten wir auf die Form dieses Aufrufes. Es ist ein Befehl. Es ist nicht meinem Belieben überlassen, ob ich diesem nachkomme oder nicht. Es ist Gesetz. Du sollst. Du sollst dafür sorgen, dass es keinen gibt, der dich von Jesus wegstehlen wird. Das ist meine Aufgabe. Das ist Befehl. Der Kern dieser Aussage, dieses Aufrufes, ist das Wort seht. Schaut. Lass die Augen wachsam sein, offen sein. Dabei sollen wir mehr auf Jesus schauen, als auf das, was uns irreführen will. Manchmal müssen wir auch das in Betracht ziehen. Das tut auch Paulus. Er weiß etwas von Irrlehre. Es gibt Momente, wo wir auch uns das anschauen müssen. Aber wir dürfen uns da nicht verlieren. Wir müssen wieder die Augen auf Christus richten. Dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raube macht. Der Zusatz, durch Philosophie, leeren Betrug, nach Überlieferung und so weiter, der macht es dann etwas klarer. Achten wir nun in den Versen 9 bis 15 auf die Begründung. Wir kommen hiermit zum Schluss. Ich will diese Verse etwas überfliegen. Ich denke, das tue ich am besten, wenn ich meine Notizen verlasse und zum Text gehe und ihn einfach lese. Vers 9, weil ist eine stärkere Begründung, denn ist eine weniger starke, sie spricht von einer Begründung, aber die Bibel hat verschiedenartige Betonungen, auch da gibt es Unterschiede. Und immer wieder begegnet uns diese stärkere Form der Begründung, weil in ihm selbst. Also, es ist für Paulus notwendig geworden, die Augen der Kolosser jetzt wegzurücken von dem, das sie bannen will. Es ist so anziehend. Die Form dieser Irrlehre ist so bezaubert, ja, so schön. Adolf Graul als Musiker sagte einmal, Mozart ist zu schön. Zu schön. Er musste sich abwenden auch von der zu schönen Musik. Mhm. Ja. Wenn sie bezaubert, wenn sie mich in den Bann ziehen will, ja. Es gibt das Schöne, es will uns bezaubern, bis wir merken, dass nichts zu vergleichen ist mit Jesus Christus. Weil in ihm selbst, das Selbst muss beachtet werden. Also Paulus auf mehrfache Weise lenkt den Blick hier auf Jesus. In leiblicher Gestalt, in Bethlehem wird als Personenleibform geboren. In dieser Gestalt begegnet uns der lebendige Gott in der Krippe. Und dann am Kreuz sehen wir ihn, Menschen mit Gott versöhnen. In dieser leiblichen Gestalt wohnte und wohnt immer noch im Auferstandenen die ganze Fülle der Gottheit. Alles, was Gott ist, gehört zu Jesus. Jesus ist nicht im geringsten weniger Gott als der Vater. Sie sind alle drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gleichwohl Gott. In ihm selbst, in leiblicher Gestalt, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das heißt, in diesem Leibgewordenen stellt sich Gott uns vor. Stellt er sich uns dar. Und er ist es jetzt, mit dem wir zu tun haben, wenn wir es mit Gott zu tun haben wollen. Außerhalb von Christus sagt Gott, nein, 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 hier, kommen Sie erst hierher, dort werden wir uns begegnen. Hier ist der Ort, ja. Die Bundeslade, dort werde ich mit dir reden. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit und ihr seid vollständig und erfüllt. Die zwei Wörter müssen wir beide gebrauchen. Oder wir könnten sagen, voll gefüllt. Könnt ihr es stärker sagen? Und jetzt die Anwendung. Wenn ich Jesus im Glauben erfasst habe, ich bin sein Eigentum geworden, ich habe ihn aufgenommen, brauche ich dann noch mehr, was Gott mir geben will? Nein. Jesus ist alles, was Gott zu geben hat. Jesus ist der Himmel, personifiziert. Gott hat nicht mehr. Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschonte, sondern mit ihm gibt er uns alles. Mit ihm. Es ist also Irrlehre, wenn jemand uns dann noch etwas anbieten möchte. Das kann er nur tun, wenn er mir etwas wegnimmt, um es mir dann anschließend wieder anzubieten. Zum Beispiel sagt er mir, du hast noch nicht den Heiligen Geist, du hast Jesus, aber hast noch nicht den Heiligen Geist. Und dann bietet er mir sehr nett den Heiligen Geist an. Komm, wir beten darum, ja. Den habe ich schon, sage ich. Den habe ich schon. Ja, bist du aber voll des Geistes. Die habe ich auch in Jesus. Ich habe die Fülle in Jesus. Jesus hat Gott beeindruckt. Ich brauche das nicht zu tun. Ich habe Jesus. Gott trägt eine Brille, die heißt Christus. Und er sieht mich nicht anders als in Jesus Christus. Du kannst mir nichts anbieten, das ich nicht schon hätte. Und du kannst nichts von mir wegnehmen, das Jesus nicht schon weggenommen hat. Wir lesen weiter. Der das Haupt ist alles Erstrangigen und aller Autorität, in dem ihr auch beschnitten wurdet, da ist es, am Kreuz, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah, das hat Gott getan. Menschenhand hat ihn gekreuzigt, ja, aber beschnitten indem wir beschnitten wurden, das war ein geistlicher Akt, den Gott getan hat, in dem Entfernen des Leibes der Sünden des Fleisches, in der Beschneidung Christi, Klammer auf, ihr wurdet ja zusammen mit ihm begraben, mitbegraben in der Taufe. Die Taufe war ein Bild, nicht vom Tode. Man wird nicht in den Tod getauft, sondern in Wasser. Und das Wasser ist ein Bild davon, dass Jesus begraben wurde. Deshalb folgt die Taufe auf der Bekehrung, nicht vor der Bekehrung. Zuerst stirbt man und dann kommt die Taufe, die Bestattung. Wer erwartet, in den Tod getauft zu werden, der wird es nie erleben. Ein Bruder aus Holland erzählte uns, dort würde eine Lehre kursieren, mit der Taufe würde der alte Mensch sterben. Er sagt, er würde das nicht glauben. Allerdings höchstens, wenn man 3 Minuten unter Wasser bliebe. Taufe ist Bestattung. Und in der Taufe ist das ein Bild, zusammen mit Christus, das heißt im Abbild von jener Bestattung, die er erlebte, anschließend nach seinem Kreuzestod, geben wir das Zeugnis ab, dass wir mit ihm gestorben sind, im Glauben, indem ihr auch beschnitten wurdet. Ihr wurdet ja zusammen mit ihm begraben in der Taufe. In dem, nicht in welcher, nicht in der Taufe, sondern in Christus, indem ihr auch zusammen mit ihm auferweckt wurdet. In seiner Auferstehung wurden wir auferstanden.